Ich habe den Eindruck, wir haben das nötig, dass wir zumindest sonntags darauf aufmerksam gemacht werden, wo wirklich die Fäden zusammenlaufen in dieser Zeit. Wenn ich meine Woche anschaue und das, was mir so entgegenkommt, ist das schon von einem anderen Grundton geprägt. Da wird es in Frage gestellt, wer ist wirklich König? Das sind so eher die Fragen, die mit Warum beginnen, die ihr wahrscheinlich genauso kennt. Und da gibt es viele Situationen, viele Ereignisse, mit denen ihr genauso konfrontiert seid, jeden Tag wahrscheinlich, wo das Verständnis dafür fehlt, wo diese Frage nach dem Warum offen bleibt. Was steckt da wirklich dahinter? Es gibt so vieles auf dieser Erde, so viel Schreckliches, was passiert. Da fehlt mir einfach das Verständnis dafür. Es ergibt für mich einfach keinen Sinn, warum auf der einen Seite Menschen, zum Beispiel in Somalia oder Äthiopien, hungernd um ihr Überleben bangen müssen und viele ihr Leben durch Unterernährung verlieren und auf der anderen Seite Menschen im Überfluss leben und trotzdem unzufrieden sind. Ich kann es nicht verstehen, warum Unglücke geschehen auf dieser Welt. Hier, dieses Bild ist bei einem Amoklauf entstanden, in einer Schule, wo unschuldige Menschen betroffen werden und in tiefes Leid hineingestürzt werden. Warum können Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten oder Spannungen nicht auf friedlichem Weg gelöst werden? Warum muss es zwischen Völkern immer wieder zu Kriegen kommen, bei denen es dann keine Sieger mehr gibt? Ganz so wie es Charles de Gaulle, der General, rückblickend über den Ausgang des Ersten Weltkriegs geschrieben hat, der sagte, Deutschland wurde geschlagen. Wir alle haben verloren. Kann das einer verstehen? Mir fehlt es an diesem Verständnis. In dem Bibelabschnitt, den wir heute betrachten werden miteinander, da wurde Israel auch wieder einmal mehr in einen bitteren Krieg verwickelt. Die Philister, dieses Volk am Mittelmeer, hatte zunächst einmal die ganze Küstenregion in ihre Herrschaft gebracht und hatten sich nun auf dieser recht stabilen Grundlage heraus ins Landesinnere vorgewagt, haben ihre Armee in Afek aufgestellt und Israel hat versucht, gegenüber in Ebenezer ebenfalls ihr Lager aufzuschlagen und diese feindliche philistische Armee dann auch niederzuschlagen. Und dann kam es zu dieser Schlacht und dabei wurde um jeden einzelnen Meter Landes erbittert gekämpft. Und es zeichnete sich dann ab, dass Israel diese Schlacht wohl verlieren würde. Und dann am Abend, als dann die Verletzten in diese behelfsmäßigen Lazarette geschleppt worden sind und man die Toten zusammengetragen hat, war das Entsetzen groß, als festgestellt wurde, dass 4000 israelitische Männer ihr Leben verloren haben in dieser Schlacht. Wie viele Kinder sollten ihre Väter nie mehr sehen? Wie viele Mütter weinten um ihre Söhne? Wie viele gefallene Soldaten haben ihre Ehefrauen zu verzweifelten Witwen gemacht? Warum? Diese Niederlage tut weh. Ich möchte den Bibelabschnitt vorlesen und damit Gottes Wort selber zu Wort kommen lassen. 1. Samuel Kapitel 4, 1 bis 11. Ich möchte es zitieren nach der guten Nachrichtübertragung. Sie können es gerne mitlesen auf den Blättern, die auf den Stühlen verteilt worden sind und dabei auch in englischer Sprache. In ganz Israel, so wurde zunächst mal festgestellt, in ganz Israel hörte man auf Samuel, diesen jungen und aufstrebenden Propheten, der sein Ohr an Gottes Mund hatte. Die Israeliten zogen in den Kampf gegen die Philister. Ihr eigenes Lager war bei Ebenezer, das Lager der Philister bei Afek. Die Philister griffen an und nach einem langen und zähen Kampf gelang es ihnen, die Israeliten zu schlagen. Von diesen wurden etwa 4000 Mann im Kampf getötet. Als das Heer geschlagen ins Lager zurückkam, fragten sich die Ältesten des Volkes: Warum hat der Herr das zugelassen? Warum konnten uns die Philister heute besiegen? Sie berieten sich und beschlossen: Wir wollen nach Schilo senden und die Bundeslade ins Lager holen. Dann wird der Herr mitten unter uns sein und uns gegen unsere Feinde helfen. Sie schickten einige Männer nach Schilo, um die Lade zu holen, auf der der Herr, der Herrscher der Welt, unsichtbar über den Cheruben thront. Die Priester Hophni und Pinhas, die Söhne von Eli, begleiteten die Lade. Als die Lade des Herrn ins Lager kam, brach unter den Israeliten ein solcher Jubelsturm los, dass davon die Erde dröhnte. Der Lärm drang bis zu den Philistern. Was ist das für ein lauter Jubel im Lager der Hebräer? Fragten sie einander. Als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn im Lager Israels angekommen war, bekamen sie Angst. Jetzt sind wir verloren, sagten sie. Ihr Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen. Das hat es noch nie gegeben. Wer kann uns vor solch einem mächtigen Gott schützen? Das ist doch derselbe Gott, der die Ägypter in der Wüste vernichtet hat. Aber ihre Anführer riefen ihnen zu: Jetzt gilt es, seid mutig, Philister, und kämpft wie Männer. Sonst werden die Hebräer euch zur Fronarbeit zwingen, so wie ihr es bisher mit ihnen gemacht habt. Zeigt, dass ihr Männer seid und kämpft. Es kam zur Schlacht und die Israeliten erlitten eine schwere Niederlage. Das Heer löste sich auf und jeder floh nach Hause. 30.000 israelitische Männer blieben tot auf dem Schlachtfeld. Auch Hophni und Pinhas, die Söhne von Eli, fanden den Tod. Die Lade Gottes aber nahmen die Philister als Beute mit. Soweit diese Situation. Warum? So war die Frage, so war die erste Reaktion des geschlagenen Heers damals. Die Führer, die Ältesten des Volkes haben sich zusammengesetzt und haben diese Frage diskutiert untereinander. Warum hat der Herr das zugelassen? Ich finde es verständlich. Dass diese Frage als erste Frage auftaucht, halte ich für völlig normal. Es ist verständlich, angesichts dieser riesigen und unermesslichen Not, die über dieses Volk hereingebrochen ist. Und ich denke, dass uns allen diese Frage in ähnlicher Weise ebenfalls bekannt ist. Ich habe sie selber schon oft durchbuchstabiert. Wie viele Schüler haben sich schon intensiv auf eine Klassenarbeit vorbereitet und gelernt, was das Zeug hielt, um dann schließlich doch nur eine schlechte Note zurückzubekommen? Wie viele haben sämtliche Vorsorgeuntersuchungen über sich ergehen lassen, um dann dennoch eines Tages diese niederschmetternde Diagnose zu erhalten? Krebs. Warum? Warum hat Gott das zugelassen? Man kann niemand diese Frage verübeln. Diese Frage hat ihren Raum und braucht ihren Raum. Dennoch, ich würde diesen Ältesten damals, die sich diese Frage so gestellt haben und diskutiert haben, sehr gerne auch mal ein paar Fragen zurückstellen, dass sie nicht stehen bleiben bei diesem Stand der Diskussion. Ich würde Ihnen gerne Fragen stellen, um Ihnen vielleicht zu helfen, mal darüber hinaus zu blicken. Zum Beispiel eine Frage würde ich stellen, liebe Ältesten, es ist ja lobenswert, dass ihr nach dieser Niederlage an Gott denkt und diese Fragen ins Fragezeichen stellt, warum das Gott so zugelassen hat. Aber was hat euch abgehalten, euch bereits im Vorfeld an ihn zu wenden? Meint ihr nicht, dass es klug gewesen wäre, Samuel, den Propheten, von dem ihr ja wisst, dass er diesen heißen Draht zu Gott hat, um Rat zu fragen, Gottes Stimme zu hören? Noch eine Frage hätte ich. Warum stellt ihr euch diese Frage gegenseitig und nicht Gott selber? Erinnert ihr euch an dieses Ereignis damals, als vor vielen Jahren die israelische Armee unter der Führung von Josua bei der Eroberung der Stadt Ai ebenfalls gescheitert ist? Damals mussten 36 eurer Männer das Leben lassen. Josua, der Führer, der hat aber keine Krisensitzung einberufen, sondern er ging gemeinsam mit diesen Ältesten damals auf die Knie. Die warfen Staub auf ihre Köpfe als Zeichen, dass sie sich unter ihre Schuld beugen, dass sie sich von Neuem Gott zur Verfügung stellen wollten. Und die haben dann diese Frage Gott gestellt. Nicht diskutiert miteinander, sondern die haben sich an Gott gewandt mit diesen Zweifeln und mit diesen unverständlichen Reaktionen, die das ausgelöst hat. Die haben gefragt, damals gebetet. Ach, allmächtiger Herr, warum hast du uns über den Jordan gebracht? Wenn du uns nun von den Amoritern töten lassen willst, das waren die Feinde damals. Die haben auch warum gestellt, aber Gott gegenüber. Aufgrund dieses Gebets von Josua hat Gott sehr deutlich gesagt, wie er zu diesem Kampf und zu dieser Niederlage in der Stadt Ai damals gestanden hat. Er hat klargestellt, wo das Problem von dieser Niederlage damals war. Ihr lieben Ältesten von Israel, meint ihr nicht, dass es einen großen Unterschied macht, ob ihr miteinander diese Frage diskutiert? Über diese Ursache des entstandenen Leids philosophiert und debattiert? Oder ob ihr mit Gott selber ins Gespräch kommt mit dieser Frage? Meint ihr nicht, das wäre ein Unterschied? Ich kann diesen Männern diese Fragen von mir nicht mehr stellen. Aber ich kann mich selber fragen. Jetzt, in eben denselben Fragen, die ich hier habe. Ich kann mich fragen, inwieweit ich tatsächlich Gott in meinem Leben den Raum gebe, dass er in mir regieren kann. Nicht nur auf die Welt zu schauen mit dem vielen Leid und den ganzen Unglücken, sondern mich zu fragen, Gott, wo bekommst du in meinem Leben Platz und Raum, mein König zu sein? In mir deinen Willen durchzusetzen? Darfst du mich führen, wohin du willst? Auch gegen meine eigene Vorstellung? Mir ist es daraufhin ein großes Anliegen geworden, dass Gott mich auch in Kleinigkeiten meines Alltags führen kann, wohin er möchte. Fast jeden Tag bete ich morgens noch, bevor ich aus dem Bett steige. Lieber Herr, dieser Tag gehört dir. Fülle du ihn mit dem, was dir für mich wichtig ist. Ob mir das gefallen wird oder nicht. ich möchte, dass du meinen Tag füllst. Das ist keine Versicherung, dass der Tag gut läuft oder ich vor Leid verschont bleibe. Aber dieses Gebet erinnert mich daran, dass ich es in jeder Situation, die an diesem Tag jetzt eintreffen wird oder eintreten wird, in jeder Situation habe ich es genau mit diesem Gott zu tun, der eben nun aufgrund meines Gebets meinen Tag füllt. Auch in Niederlagen ist er da. Auch im Leid kann ich mich an ihn direkt wenden. Und er ist in diesen Fragen auch darin kompetent. In den Niederlagen ist er nicht mein Gegner, sondern mein Verbündeter, der möchte, dass ich mit ihm angesichts einer Niederlage ins Gespräch komme. Dass ich mit ihm diese Situation klären und auch bewältigen kann. Das macht den Unterschied aus, ob ich diese Frage nur intellektuell bewege oder mit anderen diskutiere oder ob ich diese Frage Gott stelle. Auf einmal kommt er darin vor. Ich finde es ganz seltsam hier in dieser Geschichte, die damals sich zugetragen hat. Jetzt haben es diese verantwortlichen Männer, diese Ältesten des Volkes, es schon vorab versäumt, Gott einzubeziehen in ihre Überlegungen, wie sie diesen Kampf, diesen Krieg gegen die Philister führen sollen. Und jetzt haben sie eine große Schlacht verloren mit vielen Todesopfern. Aber sie haben die Chance daraus noch nicht ergriffen. Die Chance in der Niederlage. Sie hätten ja fragen können, Gott, was sollen wir jetzt tun? Nein, sie erörtern diese Frage wieder, ohne Gott einzubeziehen. Sie wenden sich noch immer nicht an ihn. Sie diskutieren verschiedene Rezepte oder Methoden oder Strategien, wie man jetzt einen vergleichbaren Niederlagen machen könnte, was früher sich schon bewährt hat, wie man vielleicht diesen schwierigen Feind doch noch besiegen könnte, vielleicht auf den zweiten Anlauf. Aber sie haben sich dafür entschieden, auf Gott zu verzichten. Es sei ausreichend, haben sie festgestellt, durch einen einmütigen Beschluss, es sei ausreichend, wenn man die Bundeslade und die beiden Priestersöhne Hophni und Phinehas ins Lager holt. Na, damit haben wir doch praktisch alles im Griff. Damit können wir den Kampf doch gewinnen. Die Bundeslade soll her. Dieser Kasten, der zum Beispiel diese Steintafeln mit den 10 Geboten, die Gott Mose gegeben hat, enthält. Die haben sie ja damals auch um diese Stadt Jericho herumgetragen. Und wie ging es aus in Jericho? Jeder weiß es. Und heute gibt es noch leuchtende Augen, wenn man sich diese Geschichte erzählt. Die Mauern Jerichos sind eingefallen. Die Einwohner Jerichos wurden alle besiegt. Ein wunderbarer Erfolg. Es hat sich bestätigt. Man muss nur die Bundeslade rumtragen und das Ding flutscht. Sie fühlten sich unbesiegbar damals nach dieser Schlacht in Jericho. Warum sollte es heute gegen die Philister anders sein? Mit dieser Bundeslade ist doch jeder Feind zu packen. Also, wir beschließen es so, die Bundeslade muss her. Als die dann kommt mit den beiden Priestern Hophni und Phinehas, dann hat es natürlich auch riesige Jubelstürme ausgelöst. Die Erde dröhnte, wird es hier beschrieben. Die Leute waren, die Armee war geradezu euphorisch, die waren angestachelt, die waren oben raus. Und den Philistern, die dieses Jubelgeschrei mitgekriegt haben, denen wurde Angst und Bange auf einmal. Mit dieser übernatürlichen Kraft, diesem Kastengott, haben sie nicht gerechnet, dass die den nach vielen Jahren wieder aktivieren konnten. Jetzt sieht es schlecht aus für sie. Die haben diesem Gott nichts entgegenzusetzen. Tja, aber alle sollten sich irren. Die Philister und die Israeliten. Die Philister haben diese Schlacht gewonnen. Und 30.000 israelische Männer lassen dabei ihr Leben. 30.000. Auch die beiden Priester, Hophni und Pinhas, fallen zum Opfer und die Bundeslade gerät in Feindeshand. Blöd gelaufen, oder? Aber der Glaube an Gott und die Erfahrungen mit diesem Gott in früheren Zeiten, die lassen sich nun mal nicht einfach eingefrieren und zu einem späteren Zeitpunkt bei irgendeinem Bedarf wieder auftauen und von neuem erleben. Diese Erfahrungen sind gut und wichtig, die man auch in früheren Zeiten mit Gott machen konnte. Sie können einem viel beibringen, dass es auch heute noch lohnt, diesem Gott zu vertrauen. Diese Erfahrungen sind gut und wichtig, aber sie haben keine Kraft, wenn man einfach nur versucht, sie zu kopieren. Das ist der Irrtum vieler traditioneller Gemeinden. Da erinnern sich die Leute, welch eine gesegnete Zeit es früher war. Man schwelgt von den Erweckungen, wie Hunderte ihr Leben Jesus anvertraut haben. Dann erzählt man sich das, wie das war, mit leuchtenden Augen und stellen fest, man hat es damals so und so gemacht. Das soll man sich doch heute bitte auch mal zu Herzen nehmen. Aber der Glaube aus der Gefriertruhe, der Glaube aus der Konserve, lässt eine Gemeinde zugrunde gehen. In der Erfahrung steckt keine Kraft. Es führt kein Weg daran vorbei, immer und immer wieder neu, jetzt ehrlich zu fragen, was Gott mit uns tun möchte. Wie er will, dass wir unser Leben gestalten. Wie er will, dass wir Gemeinde bauen. Allein darin liegt die Kraft und die Chance, in unserer heutigen Zeit voranzukommen. Alles andere ist nur heiße Luft. Und mehr nicht. Es wird noch eine andere Sache hier deutlich in der Niederlage, die damals die israelische Armee betroffen hat. Die Israeliten denken doch tatsächlich, dass diese kunstvoll hergestellte Bundeslade wirksam, also in sich selber wirksam, gegen Feinde helfen könnte. Und die haben ja auch diese Bundeslade hat auch diese Euphorie und Hochstimmung im israelischen Lager hervorgerufen und ausgelöst. Aber helfen kann sie nicht. Der Deckel dieser Bundeslade mit den beiden Cherubim-Figuren symbolisiert ja den Thron Gottes, wo er regiert und sein Königtum auch entfaltet. Von hier aus hat Gott seine Macht angetreten. Dann muss ja dieser Kasten schon was Besonderes sein. Aber tatsächlich, in Wirklichkeit, ist die Bundeslade ohne Gott, der darauf thront, der persönlich anwesend ist, nur so viel wert wie das Material, aus dem sie gemacht worden ist. Die Bundeslade wirkt nicht. Das ist alles nur heiße Luft, wenn Gott nicht selber darauf thront. Aber wir lassen uns schnell blenden von sowas Äußerem, von irgendeinem Gegenstand, von einer Erfahrung. Das kann in vielen Bereichen des christlichen Lebens oder Glaubens der Fall sein. Da wird dann ganz schnell bestimmten Handlungen oder Symbolen oder Gegenständen auch eine eigenmächtige Kraft zugeschrieben. Wenn du nur in diesem geweihten Ort, aus dieser geweihten Quelle, geweihtes Wasser trinkst, dann wirkt es. Dann wirst du bestimmt gesund. Oder wenn dieser begnadete Mensch mit dir betet, verschwindet deine Sucht. Dem ist Gott ganz nah. Heiße Luft. Wenn du das Abendmahl nimmst, werden deine Sünden vergeben. Versteht das? Heiße Luft. Wenn du die Bibel liest, wird dein Tag erfolgreich. Ist das ein Hokuspokus? Talisman? Wenn du diese Konferenz besuchst, bekommst du den geistlichen Kick. Heiße Luft. Aberglaube. Diese Handlungen und Veranstaltungen können ja alle gut sein. Dagegen sage ich ja überhaupt nichts. Aber wenn ich die Erwartungen an eine bestimmte Form, an eine bestimmte Äußerlichkeit knüpfe, führen die immer völlig an Gott vorbei. Nicht überall, wo draußen Gott draufsteht, ist auch wirklich Gott drin. Es ist doch manches Mal nur eine Flasche leer. Ein wunderschönes Etikett drauf. Schön anzuschauen. Attraktiv. Man wäre ja blöd, wenn man das an sich vorbeigehen lassen würde. Aber innen drin? Heiße Luft. Das wird bei diesem Ereignis hier besonders deutlich, wenn wir das Motiv dieser Ältesten im Volk betrachten. Was wollten die eigentlich erreichen, indem sie die Bundeslade und die beiden Priester in das Lager holten? Diesen Männern damals ging es in ihrer Entscheidung nämlich nicht um Gott, wird sehr schnell deutlich. Es war nicht ihre Absicht, dass all die Soldaten im Hintergrund dieser verheerenden Niederlage jetzt auf einmal ihr Leben Gott zur Verfügung stellen. Dass all die Soldaten jetzt auf die Knie gehen und sagen, jawohl Gott, du sollst unser König sein. Wir haben das ohne dich versucht. Wir möchten dir unser Leben jetzt hinlegen. Mach du was draus aus unserem Leben, was dir gefällt. Das war nicht die Absicht. Diese Ältesten wollten nur eins. Siegen. Sie wollten den Sieg. Und um das zu erreichen, wollten sie durch diesen Gegenstand, die Bundeslade nämlich, Gott vor ihren Karren spannen. Gott sollte das Mittel zum Zweck sein. Um zu siegen, wollten sie die Kiste. Denen ging es nicht um Gott, denen ging es nur um den Sieg. Und auch diese Haltung ist in unserer Zeit immer wieder zu erleben. Und immer wieder zeigt sich auch heute, dass Gott da nicht mitspielt, wenn er zum Mittel zum Zweck degradiert wird. Gott gefällt es nicht, einfach nur Objekt zu sein. Er will Subjekt sein, er will handeln, er will tun, nicht einfach nur gebraucht werden. Gott eignet sich auch heute nicht als Mittel zum Zweck. Wie kann das heute aussehen? Zum Beispiel, ich wünsche mir ein Leben auf der Überholspur. Ich will, Jesus, dass du mir diesen übernatürlichen Turbo für mein Leben schenkst. Ich will in Kraft und Sieg und Wohlstand und Überfluss leben. Ich will, dass mein Leben erfolgreich ist und vor Problemen verschont bleibt. Das erwarte ich von dir, Gott. Also segne mich. Mittel zum Zweck. Oder, oh Gott, ich bin ein etwas emotionalerer Typ. Deshalb will ich emotional von dir gestreichelt werden. Ich will diese Gefühle der Geborgenheit, der Annahme, der Wertschätzung. Aber verschon mich bitte mit Kritik. Mittel zum Zweck. Oder Gott, ich will gesund werden. Deshalb werde ich diese christliche Heilungsveranstaltung besuchen. Ob hier dein Wort klar gepredigt wird, ist mir im Moment völlig egal. Hauptsache, ich werde geheilt. Das musst du doch verstehen, Gott. Mittel zum Zweck. Oder Gott, ich hätte gerne eine ganz bestimmte Gabe von dir. Ich glaube, die oder jene würde gut zu mir passen. Ich bin erst zufrieden, wenn ich sie von dir bekommen habe. Mittel zum Zweck. Oder schließlich, Gott, ich hätte gerne auch solche übersinnlichen Erlebnisse, von denen manche erzählen. Ich würde auch gerne in den Himmel entrückt werden, mit dem göttlichen Licht geblendet werden. Ich erwarte, dass du mir das gibst. Mittel zum Zweck. All das führt letztlich an Gott völlig vorbei. Wir suchen die Gaben und vergessen den Geber. Jesus sagt zu solchen Leuten, am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht? Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch. Gott eignet sich nicht als Mittel zum Zweck. Ihr habt mich nur vor euren Karren gespannt. Ihr wolltet über mich verfügen. Es ging euch in Wirklichkeit gar nicht um mich. Ihr wolltet gesegnet werden, aber nicht, dass ich euer Herr und Meister sein soll. Jesus schreibt, wie man sagt, wie es aufgeschrieben wurde im Matthäus-Evangelium, entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Da ist Gott das Subjekt. Er darf sagen, und ich gehorche. Dieser Text macht mich sehr nachdenklich. Dieser Text will erreichen, dass ich meine eigene Haltung Gott gegenüber überprüfe. Gerade nach einer Niederlage, wie sie Israel damals erlebte, ist es umso wichtiger, nicht eine schnelle Problemlösung anzustreben, sondern ganz neu sein Leben in Gottes Hände zu legen. Darin liegt diese große Chance von Niederlagen. Ob die jetzt als Krisenzeiten erlebt werden oder als Krankheiten oder wenn wir in Schuld gefallen sind. Wir werden von Gott eingeladen, ihn selber zu suchen. Er möchte, dass wir ihm unser Leben überlassen, dass er es mit dem füllen kann, was ihm wichtig ist. Was er für uns gut findet, ob das nun Siege sind oder Niederlagen. Erfolge oder Misserfolge. Krankheit oder Gesundheit. Wohlstand oder Not. Übernatürliche Erlebnisse oder nüchtern getroffene Entscheidungen. Jesus soll das festlegen können. Er soll bestimmen, was für mich wichtig und richtig ist. Und damit will ich auch zufrieden sein. Ich will es, so wie es Paulus gelernt hat, ich will von all diesen äußerlichen Faktoren unabhängiger werden und meine größte Freude an Jesus selber haben. Er ist mein Held. Er ist mein Retter. Oder so wie es Lothar Kosse geschrieben hat. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz und lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Lasst uns beten. Jesus Christus, diese Niederlage damals, hat beim näheren Hinsehen viel mehr mit mir zu tun, wie ich beim ersten Drüberlesen wahrhaben möchte. Jesus, da muss ich genauso beobachten, wie oft ich dich vor meinen Karren spannen will, dich missbrauche, um irgendetwas zu erreichen. Jesus Christus, und so danke ich dir auch für Niederlagen, in welcher Gestalt die immer auch unser Leben betreffen. Jeder kennt sie. Jesus, du sollst durch diese Niederlagen erreichen können, dass es uns wieder neu oder zum ersten Mal allein um dich geht. Dass du nicht in unserem Leben die Hauptrolle spielst, sondern der Regisseur wirst. Dass du nicht nur die erste Geige spielst, sondern am Dirigentenpult meines Lebens stehst. Du sollst das Kommando haben. Du sollst unser Leben füllen können mit dem, was dir gefällt. Wir möchten unser Leben in deine Hände legen, dir zur Verfügung stellen. Das ist zu deiner Herrlichkeit dient, womit du es immer füllst. Es sei dir überlassen, was du mit uns machen möchtest. Vielen Dank, Jesus, dass du mit uns wieder weitermachst, obwohl wir dich an manchen Punkten missbraucht haben. Dass du hineinredest in unser Leben, auch nach Zeiten, in denen wir dich vernachlässigt haben. Aber wir möchten dir heute diese Antwort geben, die dir wirklich entspricht. Jesus, unser Leben gehört dir. Amen.